älter werden in Lübeck. Interessante Themen, nicht nur für die ältere Generation der Hansestadt. Redaktion Jan Hecht und Frank Kruse. Bereich Soziale Sicherung der Stadt Lübeck. Verantwortlich für den Inhalt Frank Kruse.
Tabletten gegen Schmerzen, Tropfen für den Blutdruck, Medikamente für den Schlaf oder das Herz. Viele ältere Menschen nehmen täglich mehrere Arzneimittel gleichzeitig ein. Doch genau das kann zur Herausforderung werden. Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Unsicherheiten bei der Einnahme oder Medikamente, die im Alter nicht mehr gut geeignet sind, bleiben oft lange unbemerkt. Eine aktuelle Studie kommt zu dem Ergebnis, dass potenziell ungeeignete Medikamente sowie medikamentöse Unter- und Überversorgung im höheren Lebensalter keine Ausnahme sind. Umso wichtiger, dass wir dieses Thema heute in unserer Podcast-Folge besprechen. Herzlich willkommen im Studio, Dr. Sisko Braun, Chefarzt und ärztlicher Direktor des Deutschen Roten Kreuz Krankenhauses in Lübeck. Wir freuen uns mit Ihnen, darüber zu sprechen, warum Medikamente im Alter anders wirken, welche Warnsignale ernst genommen werden sollten, weshalb regelmäßige Medikamentenchecks so wichtig sind und wie Angehörige unterstützen können.
Ja, auch ein herzliches Moin von meiner Seite. Schön, dass Sie heute erneut bei uns sind. Genau vor einem Jahr, wir hatten auch bestes Wetter, waren wir hier bereits schon mal im Studio. Jeder vierte bis fünfte Mensch ist in Deutschland 65 Jahre oder älter. Mehr als die Hälfte aller Arzneimittelverordnungen werden laut Bundesministerium an diese Altersgruppe verschrieben. Warum wird diese Anzahl der Medikamente im Alter immer größer?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich nach einem Jahr wieder hier sein kann. Super. Wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema gewählt zusammen. Deswegen bin ich gerne bereit, hier Rede und Antwort zu stehen, weil wir tagtäglich als Geriater, der wir ja sind, im Krankenhaus und auch natürlich in der hausärztlichen Versorgung damit zu tun haben. Mhm. Es ist so, dass sich die Medizin in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich bin schon ein paar Jahrzehnte jetzt in diesem Beruf und es ist so, dass wir viele Subgruppen entwickelt haben in der Medizin. Jeder Bereich hat sich nochmal spezialisiert und dann gibt es einen Herzbereich, eine Kardiologie und davon nochmal eine Subspezifizierung und das geht immer so weiter. Und die Patienten gehen zum Facharzt und kriegen dort Medikamente verschrieben, die für diese Diagnose, die der Patient hat, die richtige ist. Und dann gehen sie zum nächsten Facharzt oder zur nächsten Subdisziplin und der verschreibt wieder Medikamente. Und so wird die Medikamentenliste immer länger. Und das Problem ist, dass wir nachher als Geriater oder vielleicht der Hausarzt, der ja regelmäßig dann auch die Checkups mit dem Patienten durchführt, das Problem hat, dass wir eine ganze Latte an Medikamenten haben. Je älter wir werden, desto kränker werden wir in der Regel. Das heißt, da kommen immer mehr Medikamente dazu. Und wir haben die Herausforderung, dass wir das angucken müssen, dass wir gucken müssen, was sind die wichtigen Medikamente. Aber wie gesagt, jeder Fachkollege sagt, das sind meine wichtigen Medikamente. Was machen wir also als Hausarzt oder als Geriater? Wir müssen Härtefallentscheidungen treffen und wir müssen uns in erster Linie erstmal diesem Thema widmen und nicht einfach so weitermachen, dass die Patienten und Patientinnen nachher satt werden von ihren Medikamenten.
Satt werden ist gut.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ja. Und welche typischen Probleme beobachten Sie bei älteren Menschen im Umgang mit Medikamenten und können eventuell auch Angehörige dabei unterstützen?
Also auf jeden Fall können Angehörige oder andere Personen natürlich unterstützen, weil die Anzahl, wie gesagt, immer mehr wird. Je nach Hersteller sehen die Medikamente anders aus. Wenn die älteren Herrschaften sich dann auch an der Farbe und Form orientieren, das kann also täglich wechseln. Wenn die Patienten mich in der Visite fragen, was ist denn das für ein Medikament? Da muss ich in der Regel sagen, kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen wir die Pflege fragen, weil die stellt die Medikamente, weil es kann ein anderer Hersteller sein. Das ist also sehr verwirrend und zunehmend verwirrender für unsere Patientinnen und Patienten. Und deswegen ist da natürlich erstmal von unserer Seite, ärztlicher Seite, ein Gespräch, welches Medikament ist für was zuständig, dass der Patient sich das notieren kann, dass wir darüber sprechen. In Klammern immer vorausgesetzt, es ist ein Patient, eine Patientin, mit der wir das auch tun können. Dass wir darüber sprechen, dass wir die Angehörigen einbinden, so gut es geht und dass nachher bei der Einnahme der Medikamente auch ganz klar der Patient gegebenenfalls eine Anleitung, eine Unterstützung hat, dass er zum Beispiel einen Wochendispenser hat, wo diese Medikamente geordnet sind, dass er von uns einen Medikamentenplan mitbekommt, da kommen wir noch drauf. All diese Dinge sind ganz wichtig und es gibt ja solche und solche Patienten, aber der regelhafte ältere Patient braucht zunehmend Unterstützung, weil es so komplex wird.
Total, ne? Diese Komplexität, die ist glaube ich auch persönlich in meinem Familienumfeld bekannt, dass da auch einfach die Vertrauensbasis innerhalb der Familie, klar, auf den, sag ich mal, typischen weißen Kittel, der Arzt, hat man Vertrauen, aber gleichzeitig, man weiß ja dann auch gar nicht mehr, was man denn da genau einnimmt und da diese Familie, die im Hintergrund dann tatsächlich unterstützt, wie sagen wir, Medikamentenplan, das ist total wichtig und nimmt natürlich dann auch so die Barriere, habe ich das Gefühl.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, ja. Es ist, wir erleben das auch in der Schmerzmedikation immer wieder, dass es auch ganz wichtig ist, dass der Patient aufgeklärt ist. Warum nimmt er dieses Medikament auch zu dieser Zeit? Zeit? Und warum nimmt er vielleicht bei Schmerzmedikamenten auch verschiedene Schmerzmedikamente zu unterschiedlichen Zeiten? Antwort, weil die Medikamente unterschiedlich gegen den Schmerz wirken. Und wenn wir das dem Patienten erläutern, warum diese Medikamente unterschiedlich wirken, dann ist natürlich die Einnahme-Compliance, wie wir das sagen, viel, viel höher. Und der Patient versteht auch und sagt, okay, ich nehme jetzt die blaue Tablette und die hilft mir gegen meinen Rückenschmerz.
Ja, cool. Wie es immer ist. Ne?
Je
mehr man weiß von der Sache,
absolut,
desto eher kann man nachvollziehen und kann es dann umsetzen. Ja. Ne? Der Beipackzettel in den Medikamentenpackungen sind ja meist sehr umfangreich. Nebenwirkungen werden auch oftmals unterschätzt. Warum reagieren ältere Menschen denn empfindlicher auf Medikamente? Oder anders eventuell?
Ja, Beipackzettel ist ein gutes Thema. Auch damit haben wir zu tun, weil der heutige Patient ist mündiger, ne, als früher. Er kann sich belesen, er kann das Internet oder ChatGPT oder was auch immer aufmachen. Im Beipackzettel muss alles drinstehen, was potenziell passieren kann. Und da muss man mit dem Patienten eben ein bisschen differenzieren. Nicht alles, was da drin steht, steht sofort auf der Tagesordnung. Wenn wir uns mal anschauen, was macht den älteren Patienten aus, dann ist es ein Patient, eine Patientin, wo unterschiedliche Effekte im Körper anders sind. Wir haben weniger Flüssigkeit im Körper als älterer Mensch. Wir haben mehr Fettanteil im Körper als älterer Mensch. Der Schluckakt ist normalerweise verzögert. Der ganze gastrointestinale Akt, also die Verdauung, ist verzögert. Der Patient hat häufig ein Zahnthema, hat eine Prothese oder irgendetwas, was den Schluckakt verändert. Durch die weniger Flüssigkeit, das heißt durch die trockenen Schleimhäute, ist das Schlucken des Medikaments an sich schon verändert. Das sind alles Prozesse, die im Körper stattfinden. Zudem haben wir eine kleiner werdende Leber, die die Medikamente verarbeitet und auch giftige Stoffe rausholt aus dem Körper. Und wir haben die Niere, die nicht mehr ganz so arbeitet. Das sind also alle, wenn wir den ganzen Körper durchgehen, alles überall Prozesse, die sich verändern. Und das sind aber ganz typische Dinge, der Weg des Medikaments letzten Endes im Körper. Und so kann man sich herleiten, dass das eben ein Unterschied ist. Wenn die Leber nicht mehr so gut die Giftstoffe aus dem Körper rausarbeitet und die Niere das ebenfalls nicht mehr so gut tut, dann sammeln sich die Medikamente eben an oder Medikamente, die gerne im fettreichen Gewebe abgelagert werden. Wir haben ja gesagt, mehr Fettgewebe, dann lagern sie sich dort mehr ab. Das heißt, sie sind länger dort, bevor sie den Körper wieder verlassen. Die Teile des Stoffs, die wir nicht brauchen und nicht haben wollen. Das sind also ganz multifaktorielle Unterschiede oder Gründe, warum es so ist, dass wir im Alter eben ein Thema mit Wechselwirkungen haben, ganz generell.
Ja, super spannend. Da habe ich gleich nochmal eine Frage zwischendurch. Sie sagten ja gleich schon am Anfang die künstliche Intelligenz. Wie sehen Sie das aktuell? Wie ist da die, viele belesen sich wahrscheinlich oder geben irgendwas ein in der künstlichen Intelligenz und bekommen vielleicht auch was raus, wo man sagt als Arzt, geht in die falsche Richtung. Vielleicht versteift man sich gleichzeitig auch als Patient wieder darauf. Geht wahrscheinlich gemischte Gefühle oder wie sehen das?
Ja, Chancen und Risiken, definitiv. Ja. Ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir das inzwischen in irgendeiner Form nutzen. Da kann ich bei meinen Kindern anfangen, die dann ihre Hausaufgaben damit machen, ob sie es dann sollen oder nicht. Manchmal ist es ja sogar gewollt. Ja. Und wir werden natürlich in den Visiten damit konfrontiert, dass der Patient sagt, ich habe das gelesen, früher jetzt Google, jetzt ChatGPT. Ja. Und das ist gut so, der einen Seite, weil da ja auch viele sinnvolle Sachen rauskommen. Aber ein paar Dinge muss man eben dann doch eingrenzen. Und dafür ist eben unser Kontakt und unser Job natürlich dann auch wichtig. Sonst werden wir irgendwann nicht mehr ganz so wichtig. Aber darum geht es, dass man das dann bespricht mit dem Patienten, das richtig einordnen und zuordnen kann.
Und natürlich auch individualisiert an der Stelle. Ne? Was im Netz steht, ist ja oft eben allgemein.
So ist es, exakt, ganz wichtiger Hinweis. Genau das. Es geht ja um die Person an sich, um das Problem dieses Patienten, dieser Patientin dann.
Wie gefährlich sind Wechselwirkungen zwischen mehreren Medikamenten? Was können diese auslösen?
Sehr gefährlich können sie werden. Wir haben vorab schon darüber gesprochen, dass wir die Medikamente im geriatrischen, im altersmedizinischen Bereich gerne einschränken wollen. Es ist so, dass man früher gesagt hat, eine Handvoll, 5 Medikamente, bis zu 5 wäre vielleicht ganz gut und dann nehmen die Wechselwirkungen deutlich zu. Das ist nach wie vor so und ich hatte schon vorhin skizziert, warum das heute ein Problem für uns ist, weil die ganzen Fachdisziplinen immer mehr werden und so auch der Medikamentenanteil immer mehr wird und natürlich die Medizin sich weiterentwickelt. Wir können immer mehr und deswegen wird das immer mehr. Aber dann steigen auch die Risiken der Wechselwirkung an. Ja? Und das ist so, dass Medikamente sich gegenseitig beeinflussen. Die Medikamente, die wir in den Körper nehmen, werden zum Beispiel in der Leber von bestimmten Enzymen abgebaut. Wenn es aber andere Medikamente gibt, die diese Enzyme wieder hemmen, dann wird das andere Medikament nicht mehr abgebaut, sondern es steigt gegebenenfalls oder bleibt im Wirkspiegel hoch. Mhm. Und das ist eben eine Interaktion von Medikamenten. Und je mehr man von diesen Medikamenten hat, desto schwieriger wird es. Und das müssen wir ärztlich berücksichtigen. Und gerade in der Altersmedizin ist das ein wichtiges Thema.
Okay. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Handvoll Medikamente. Also ich habe mal von dieser Fünferregel in der Geriatrie gehört. Danach soll idealerweise, also wenn ein Medikament dazukommt, also das 6., dann überlegt werden, welches könnte weggelassen werden. Mhm. Sehen Sie das denn als gute Möglichkeit und finden Sie, dass dieser Ansatz gelebt wird?
Also ganz grundsätzlich ist es der richtige Ansatz, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass er so nicht gelebt wird, / gelebt werden kann. Es ist einfach zu herausfordernd. Wir haben immer noch genug ältere Menschen, ob das jetzt der 90-jährige Patientin ist, die 15 Medikamente hat als Beispiel, das ist in unserer Tagesordnung, muss man sagen. Und es ist so herausfordernd, da einfach was wegzunehmen. Und wenn man ein neues Medikament hinzugibt, wenn das nur zwischenzeitlich temporär der Fall ist, ist es ja vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn es längerfristig gegeben werden soll, dann muss man eben gucken, wo kann man einkürzen. Und das ist immer wieder ein Thema für uns täglich, in unserer täglichen Arbeit, dass wir sagen, das ist unser Job mit, auch als Geriater, als Altersmediziner, zusammen mit den Hausärzten, würde ich mal sagen, dass wir danach gucken. Mhm. Aber wir können es nicht so leben, wie es eigentlich gut wäre. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil wer hat schon 5 Medikamente im Alter? Das ist die Minderheit, sagen wir es mal so. Gibt es immer noch, auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele, die viel, viel mehr haben. Und da haben wir durchaus das Thema mit dem Sattwerden. Ich habe das vorhin so lapidar gesagt. Das ist durchaus ein Thema. Wenn man da seine ganzen Töpfe mit Medikamenten nimmt, dann haben die das Gefühl, die Patienten.
Füllt den Magen.
Füllt den Magen, genau. Und das ist maximal herausfordernd und eine Tätigkeit, der wir jeden Tag nachgehen. Und so gut es eben geht, das muss das Ziel sein. Das Optimale, dass es nachher bei jedem nur 5 Medikamente sind, da muss man ehrlich sein, das funktioniert oft nicht. Aber muss ich halt fragen, ob der Ältere, die 90-jährige Patientin, noch unbedingt alle Medikamente nach Leitlinie, damit arbeiten wir ja ganz gerne, zum Beispiel, was muss man bei einem Herzinfarkt oder bei einem Schlaganfall nehmen, ob es für den 90-Jährigen, die 90-Jährige immer noch die gleiche Notwendigkeit hat oder ob wir sagen, okay, in diesem Fall, bei dieser Patientin, ist es vielleicht besser, wir nehmen das weg, auch wenn es formal notwendig ist, und nehmen was anderes hinzu. Wir kommen ja noch auf das Thema Kognition auch und da müssen wir dann nochmal gesondert sprechen. Mhm.
Ja, super, vielen Dank für die Ausführung. Welche Rolle spielen denn Sehschwäche, Vergesslichkeit, vielleicht eine anfängliche Demenz, eine Demenz bei der Einnahme von Medikamenten?
Ja, eine ganz große, das war gerade das, was ich schon anskizziert habe mit der Kognition, da ist die Sehschwäche natürlich auch schon mit drin. Ja. Wenn wir die Medikamente nicht mehr richtig sehen können, sie nicht recht mehr zuordnen können, dann hat man auch häufig eine Gefühlsstörung in den Händen, weil die nervale Versorgung vielleicht nicht mehr ganz so gut ist. Da kommt also eins zum anderen und dann ist es zwangsläufig so, wenn man dann keine fremde Hilfe hat, dass man durcheinander kommt und die Medikamente durcheinander genommen werden und das kann natürlich dann gefährlich werden. Häufig haben wir Blutverdünner zum Beispiel da, ne? Und dabei, das nehmen ja ganz, ganz viele unserer Patienten, weil viele Herzrhythmusstörungen haben und da wird es eben gefährlich und deswegen ist es so wichtig, dass man Hilfsmittel hat, ne? Ob das dieser Wochenplaner ist, wo die Medikamente sind oder wenn man bestimmte Uhrzeiten für Einnahmen von Medikamenten berücksichtigen muss, das ist ja auch häufiger der Fall, Stichwort beim Parkinson-Patienten zum Beispiel, dann kann man auch mit Uhr, mit Wecker, mit Timer arbeiten, mit Angehörigen, die einen da unterstützen, also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber wir wissen auch, durch die älter werdende Bevölkerung haben wir viele Patientinnen und Patienten, die alleine zu Hause sind, wo das eben schwierig wird, ne? Da brauchen wir einen Pflegedienst, der dann mitversorgt. Da gibt es häufig dann ein Zeitproblem, der nicht so viel Zeit hat. Es ist also ein schwieriges Feld. Ja,
total. Und diese Routine brauchen die älteren Leute denn auch noch, was sie jetzt sagen. Dann.
Und wenn es möglich ist, also wenn es praktisch nur um eine Unterstützung geht, kann man sicherlich mit Wecker oder da gibt es ja auch bestimmte Hilfsmittel, die direkt auch auf die Medikamentenversorgung eben hinweisen. Ne?
Genau, und man muss natürlich auch dann auch die Pharmaindustrie so ein bisschen reinnehmen, wenn wir dann an solche Inhalativa, wie wir das nennen, also Dosieraerosole, wenn man eine Lungenerkrankung hat, dass die dann teilweise gar nicht so bedient werden können, weil die Kraft sogar fehlt, um das so zu bedienen, dann macht das Medikament auch nicht wirklich Sinn, das einzunehmen. Also es ist ein vielschichtiges Thema.
Genau, wir hatten ja gerade da schon das Thema Hilfsmittel. Haben Sie noch als Arzt Ratschläge, die Sie vielleicht auch in Ihrem täglichen Brot gerade Ihren Patienten mitgeben, wie dann man auch an die Medikamente zur Einnahme denken kann?
Also letzten Endes habe ich ja schon angesprochen, den Wochenplaner, die Angehörigen, vielleicht einen Wecker stellen, sowas in diese Richtung. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn man sich den Tagesrhythmus oder den Tagesrhythmus mit dem Patienten durchgeht, dass man immer sagt, also morgens, wenn Sie Ihren Kaffee getrunken haben oder die Zeitung gelesen haben, dann kommt dieses Medikament. Wenn Sie abends das Abendessen gemacht haben und den Geschirrspüler eingeräumt haben, ausgeräumt haben, wie auch immer, auch Tagesschau geguckt haben, was auch immer, dann kommt vielleicht das Medikament, was den Schlaf unterstützt. Also für den individuellen Patienten durchgehen. Das sind natürlich dann doch viel schichtige und auch langwierige Themen teilweise, die wir ganz ehrlich auch im Krankenhaus nicht immer bedienen können, muss man ganz klar sagen. Aber so gut es eben geht, wäre das Ziel.
Okay. Kommen wir mal zu dem Medikamentenplan. Was gehört denn da alles drauf auf dem Medikamentenplan und wie häufig sollte so eine Art Medikamentencheck beim Arzt durchgeführt werden? Mhm.
Also als erstes ist es wichtig, dass man überhaupt einen Medikamentenplan hat. Bei uns kriegt jeder Patient, der unser Krankenhaus verlässt, einen Medikamentenplan neben dem Arztbrief nochmal für sich sozusagen mit. dass alle Medikamente aufgeführt werden, nichts vergessen wird, dass wirklich auch der Wirkstoff dort steht und nicht nur der Handelsname, weil das, wie gesagt, vorhin gesagt, unterschiedlich sein kann. Wir brauchen den Wirkstoff. Dann ist wichtig anzugeben und mit dem Patienten zu besprechen, warum nehme ich dieses Medikament? Das ist ganz wichtig. Also Blutverdünner zum Beispiel, hatte ich vorhin angesprochen, wegen dem unregelmäßigen Herzschlag, als Schlaganfallprophylaxe sozusagen. Und dann sollte natürlich dastehen, wann muss ich dieses Medikament nehmen? Und vielleicht noch als Ergänzung, ist das vielleicht ein Medikament, was man nüchtern nehmen soll oder mit dem Essen kombiniert, wenn es einen besonderen Hinweis gibt. Aber das sollte alles auf einem Medikamentenplan stehen. Und zusätzlich sollte dieser Medikamentenplan dann noch mit dem Patienten, Patientin auch durchgegangen werden.
Und jetzt nochmal zum Medikamentencheck. Also wie oft sollte der durchgeprüft werden,
also ob
die Medikamente noch notwendig sind?
Auch das ist natürlich ein bisschen individuell, je nachdem, wie ich davor bin, was für Krankheiten ich habe, wie krank ich vielleicht bin, was für Themen, auch Schwierigkeiten wir haben. Aber ich würde mal pauschal sagen, wenn man das jedes halbe Jahr einmal macht mit dem Hausarzt, dann ist das schon eine gute Sache, weil so findet es aus meiner Sicht nicht ganz statt. Kann sein, dass es in bestimmten Situationen auch mal häufiger sein muss, gerade wenn man dann ein Medikament hat, was vielleicht nur kurzfristig aufgeschrieben wurde und wo der Patient profitieren soll, dass man das dann nochmal kurzfristiger macht. Wenn man das innerhalb eines halben Jahres macht, wäre das super. Ich würde mal sagen, ein Jahr, regelmäßig ein Jahr wäre auch schon gut. So würde ich sagen.
Ja, super.
Ja, jetzt haben wir uns im Vorwege damit beschäftigt und man lernt ja auch immer wieder neue Wörter und Listen dazu. Was ist denn genau die Priskusliste und wofür wird sie denn genutzt?
Ja, die Priskusliste ist in der Geriatrie verbreitet, weil es eben Medikamente beinhaltet. Über den Daumen 150, 170 Medikamente. Legen Sie mich nicht auf eine ganz genaue Zahl fest, aber ungefähr.
Eine Menge auf jeden Fall.
Eine Menge auf jeden Fall, genau, die dort berücksichtigt sind. Und das sind Medikamente, die für ältere Menschen ungeeigneter sind, wo wir ein bisschen gucken müssen. Und deswegen bedienen wir die auch hier und da, gar keine Frage. Die gibt es seit einigen Jahren, oder würde ich sagen 10, 15 Jahre vielleicht schon. Die hat sich erweitert. Und weil man auch immer mehr Wissen sozusagen anhäuft, ist das eine Liste, die wir durchaus hier und da berücksichtigen, wenn wir bestimmte Fragestellungen haben. In heutiger Zeit, wo wir mit elektronischer Patientenakte unterwegs sind, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass sowas auch eingespielt wird, wenn man ein neues Medikament anfängt. Dann wird gleich gesagt, oh, hier ist aber noch das andere Medikament, Kabel aufpassen, dass man da vielleicht eine Interaktion mit den Medikamenten hat.
Gut, wie beeinflussen denn Lebensmittel und Flüssigkeiten die Einnahme?
Also grundsätzlich gibt es da eine Beeinflussung. Wir haben typischerweise den Grapefruitsaft, der für ältere Patienten oder generell Patienten vielleicht nicht das geeignetste ist, was die Medikamente anbetrifft, weil es dort zu einer Beeinflussung der Medikamente kommt. Auch Milch kann man nennen. Milch beinhaltet Calcium und da kann es zu Veränderungen oder zu Reaktionen mit den Medikamenten kommen. Das sind so mal zwei Beispiele an Flüssigkeit. Wenn man, auch da kommen wir, glaube ich, noch drauf zu sprechen, Medikamente einnimmt, dass man das mit stillem, klarem Wasser sozusagen machen soll, ist sicherlich die beste Variante. Aber es beeinflusst die Medikamente und Nahrungsmittel können das genauso tun. Ne? Da haben wir, gerade wenn wir so die grünen Nahrungsmittel, Brokkoli, solche Sachen oder hier im Norden essen wir auch gerne Grünkohl, danke, genau. Das sind Medikamente, die Vitamin K enthalten und Blutverdünner zum Beispiel arbeiten über Vitamin K und so kann es kommen, dass der Blutverdünner nicht mehr so wirkt. Das sind also alles Informationen, die zumindest in gewisser Hinsicht dann auch an den Patienten gehören, wenn er solche Medikamente nimmt.
Ja. Spannend, das ist ja wirklich tatsächlich sehr spannend. Da werden sich sicherlich einige Zuhörerinnen ihren Essensplan angucken. Wahrscheinlich aber auch das Feierabendbier und der Sekt am Abend,
oder? Ja, oder also, am Morgen.
Oder am Morgen. Aber das ist ja zum Wachwerden sozusagen. Ja. Oder
wenn man natürlich bestimmte Medikamente, aber wie gesagt, die nehmen unsere Patienten auch und Patientinnen auch viel. Schmerzmedikamente, sogenannte Opiate nehmen oder Schlafmedikamente. Das sind Medikamente, die natürlich mit Alkohol nicht gut harmonieren, weil sie eben dann auch zu einer potenziellen Steigerung des Effektes, nämlich des Müdemachens, führen. Und dann kann es auch mal zu Reaktionen kommen, die ungewollt sind, keine Frage. Ja. Alkohol und Medikamente gehört nicht zusammen.
Okay. Das haben wir uns schon fast gedacht.
Nicht ganz Neues.
Ne? Ja, nee, das ist das, was, glaube ich, jeder auch weiß.
Und nicht immer eingehalten wird, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, jetzt haben wir ja die sommerlichen Temperaturen. Welche Auswirkungen haben die denn auf die Lagerung, also in der Häuslichkeit und die Einnahme der Medikamente, zum Beispiel mögliche körperliche Reaktionen? Was empfehlen Sie da?
Also grundsätzlich hat das einen Einfluss, gerade die Temperaturen nehmen ja auch eher zu. ne, und haben dieses Thema, Hitzeschutz ist ja auch ein Thema generell. Man hat so eigentlich, was die Medikamente anbetrifft, so einen Cut bei 25 Grad. Danach sollte man aufpassen, weil es dann zur Veränderung der Medikamente oder des Wirkstoffs an sich kommen kann in der chemischen Struktur. Das heißt, man sollte aufpassen, dass man die Medikamente nicht auf die Fensterbank legt in die pralle Sonne oder gar auf die warme Heizung dann im Winter, dass man sie da wirklich brät, so ungefähr, die Medikamente, weil dann zu Veränderungen kommen kann. Es gibt ja manche Medikamente, die man aber auf der anderen Seite auch in den Kühlschrank lagern muss. Allerdings gefrieren sollte man sie nicht, da ist dann wieder sozusagen der Cut-off und der Punkt. Also da gibt es schon ein paar Dinge zu berücksichtigen, aber wenn man das im normalen häuslichen Umfeld nutzt, dann haben wir in der Regel in vielen Räumen zumindest nicht über 25 Grad, würde ich sagen. Ja. Und da sollte es dann zu keinem Problem kommen. Und wenn eben diese Wirkstoffe verändert sind, das ist dann schwer vorherzusagen, dass zumindest die Medikamente und der Wirkstoff nicht mehr so funktioniert, wie wir das eigentlich haben wollen. Und das kann natürlich immer zweierlei Auswirkungen haben. Entweder wirkt das Medikament nicht mehr und hat den Effekt nicht mehr, der Blutverdünner macht das Blut nicht mehr dünn, als Beispiel. Oder ist es so, dass es ungewollte Nebenwirkungen hat, die wiederum gefährlich sein können. Also beide Wege sind möglich.
Ja, die Redewendung ausreichend trinkend haben mir meine Eltern und auch meine Großeltern immer mal mitgegeben. Stimmt das und warum ist das tatsächlich so?
Ich habe es vorher schon kurz gehabt mit dem Trinken und mit dem klaren Wasser zu den Medikamenten. Und initial haben wir es ja auch gehabt mit den trockenen Schleimhäuten, dass das Medikament in den Körper aufgenommen wird. Deswegen ist es aus meiner Sicht nach wie vor gut und wichtig, dass man dazu einen Schluck Wasser trinkt, damit das Medikament auch da ankommt, wo es ankommen soll, nämlich im Magen-Darm-Trakt und nicht irgendwo weiter oben sozusagen hängen bleibt. Und natürlich soll das Medikament dann auch aufgenommen werden vom Körper und die Teile des Medikaments, auch wie vorhin gesagt, dann über die Niere zum Beispiel auch wieder ausgeschieden werden. Auch dafür ist eine gewisse Flüssigkeit notwendig. Man muss aufpassen, das ist auch wieder ganz, ganz klassisch unser Dilemma teilweise auch manchmal in der Altersmedizin. Wir haben viele Patienten, die eine Herzschwäche haben und die müssen wieder aufpassen mit der Trinkmenge. Das heißt, wenn die viele Medikamente nehmen zu unterschiedlichen Zeiten und sie trinken immer ein großes Glas Wasser dazu, dann haben sie in Summe zu viel Flüssigkeit. Da zählt ja alles rein. Da zählt eine Suppe rein, da zählt Kaffee rein, da zählt das Feierabendbier rein, was auch immer. Also, und da haben wir häufig eine Begrenzung, dass man sagt, so anderthalb Liter, ein Liter bis anderthalb Liter ist Maximum für diese Patienten. Und dann kommt der Patient, sagt aber, mein Hausarzt hat mir gesagt, ich muss wegen meiner Niere viel trinken. Also auch da sind wir in diesem Spannungsfeld immer. Aber was die Flüssigkeitsmenge anbetrifft, muss man dann aufpassen, wenn man sozusagen viele Medikamente hat. Aber grundsätzlich gilt, das mit dem Glas Wasser, mit einem Schluck Wasser zu machen und nicht eben mit Grapefruitsaft oder Milch als Beispiel, das ist wichtig und richtig.
Ja, jetzt haben wir schon über viele Fehler gesprochen bei der Einnahme. Gibt es noch weitere typische Fehler, die passieren?
Wir haben vorher auch schon, hatte ich kurz skizziert, dass es Medikamente gibt, die einen gewissen Esseinnahmeabstand beinhalten. Ich hatte die Parkinson-Medikamente genannt, wo man immer eine halbe Stunde vor dem Essen das einnehmen soll, weil die Medikamente dann nicht mehr wirken. Und da gibt es auch andere Medikamente, Schilddrüsenmedikamente zum Beispiel, wo man eben gucken muss, was mit dem Patienten dann besprochen werden muss, was auf den angesprochenen Medikamentenplan notiert werden muss, weil eben die Wirkung dann nicht mehr so da ist. Das heißt, da muss man ganz klar gucken, was für Medikamente hat dieser Patient und dass man dann mit ihm bespricht, wann nimmt er was ein. Und das kann, wenn man die Anzahl an Medikamenten, die wir besprochen hat, anschaut, dann durchaus auch eben komplex werden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir dann einen kognitiv eingeschränkten Patienten haben, wie soll der das bewerkstelligen? Das funktioniert dann teilweise nicht.
Genau, jetzt hat man eine ganze Menge Medikamente genommen. Woran erkennt man denn eine falsche Dosierung oder eine Übermedikation? Und wann sollte man dann wirklich ärztliche Hilfe holen?
Ganz unterschiedlich, muss man sagen, weil es ja ganz unterschiedliche Medikamente sind. Wenn wir vielleicht nochmal auf die vorhin genannten Schmerzmedikamente eingehen und auf die Opiate, das sind Medikamente, die dann auch müde machen oder eine Übelkeit machen. Und da kann es dazu kommen, wenn wir, oder die Schlafmedikamente vielleicht noch fast besseres Beispiel, auch da ist ja die Dunkelziffer, sage ich mal, an Schlafmedikamenten, die man so nimmt oder die ältere Patienten nimmt, auch ein Abhängigkeitspotenzial dabei ist. Und wenn man das sozusagen auch kombiniert nimmt und in der Dosis sich mal plötzlich vertut, dass man davon dann 5 nimmt statt 1, dann kann es natürlich gefährlich werden, dass der Patient nicht mehr ansprechbar ist, morgens nicht mehr aufwacht, wie auch immer. Das gibt verschiedene Szenarien, die man sich so vorstellen kann. Also hauptsächlich diese starke müde machen, das Sedieren, wie wir das nennen, das ist bei solchen Medikamenten eben die Möglichkeit. Oder die Patientin hat eine Nierenproblematik. Bei uns gang und gäbe in der Altersmedizin. Und da haben wir ja immer Vorschriften, wie hoch darf das Medikament dosiert werden bei einer bestimmten Niereneinschränkung. Und wenn das dann mal fehlläuft, dann kann es eben da auch mal Probleme geben. Ne? Häufig ist so, eine Fehleinnahme ist nicht so schlimm oder dass der Patient mal mit seinem Nachbarpatienten das Medikament verwechselt, dass die sich so austauschen, jeder bringt sein Töpfchen mit und dann wird angestoßen.
Du hast eine blaue, dann gib mal eine.
Ja genau, ich will auch mal eine blaue und nicht die rote immer. Das ist häufig, sagen wir so, nicht so das Problem. Ja. Aber das kann man sich natürlich gut reindenken, dass es ein Problem werden kann, definitiv.
Ja. Ich denke gerade auch, gerade wenn Sie sagen, sedierende Medikamente, also da, wenn dann die Leute müde sind, sind ja Stürze gegebenenfalls auch eher
absolut.
Gegeben. Ne? Also ist dann schon auch weiteres Problem, das dadurch entsteht.
Ja, und da sind wir wieder bei der vorhin angesprochenen Priskusliste, wo dann auch so eine Medikamentengruppe wie Benzodiazepine drinstehen. Häufig als Schlafmedikament immer noch genutzt, die sogenannten Z-Substanzen, Zolpidem, Zopiclon, ganz weit verbreitet immer noch, die bei uns in der Geriatrie eigentlich gar keine Rolle spielen sollten, die wir auch nur verschreiben, wenn der Patient sie sowieso schon regelmäßig chronisch nimmt, weil eben genau das passiert. Ne? Es kann dann zu Kumulation führen mit Schmerzmedikamenten zum Beispiel. Der Patient ist müde, er ist nicht mehr so bei Bewusstsein, die Orientierung und die Reaktion vor allem ist beeinträchtigt. Und dann stürzt der ältere Patient und dann hat er sich den Schenkelhals gebrochen und dann haben wir das nächste Thema. So ist es leider. Nicht so selten.
Wir haben ja jetzt das E-Rezept. Sehen Sie da Chancen auch für ältere Menschen? Das andere wäre auch die Fragestellung der E-Akte, die Sie vorher auch angesprochen haben, ne, wo vielleicht auch Überprüfungen der Medikamente, wenn sie in der Klinik waren, vielleicht nochmal mit aufgenommen werden könnte und dann leichter vielleicht wahrgenommen wird von den Ärzten. Ist das eine Chance?
Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mal mit der elektronischen Patientenakte anfange, das ist bei uns im Krankenhaus alles nicht mehr handschriftlich, sondern alles über Computer. Das ist wunderbar, da kann man auch, muss man nicht im gleichen Zimmer sein, da kann man im ganz anderen Haus sein, theoretisch von zu Hause sein und darauf zugreifen. Und das ist ja für den Hausarzt dann auch so. Und wie der mit uns interagiert, wenn der Patient eingewiesen wird, das geht alles elektronisch. Ja. Hat viele Vorteile, solange das Computersystem, IT-System funktioniert. Ja, wenn es ausfällt, haben wir dann ein anderes Thema. Und dann ist Holland in Not. Ne? Ja. Aber grundsätzlich viele Vorteile. E-Rezept genauso, wenn der Patient, der ältere Patient von uns nicht mehr das Rezept oder vom Hausarzt in die Hand bekommt und der kriegt stattdessen ein E-Rezept auf die Karte. A, kann das nicht verlieren. B, kommt es ganz safe zum Apotheker, sozusagen zur weiteren Fachkompetenz an und er muss es dann nur noch abholen, er muss es dann nicht mehr mit hinbringen. Ne? Das ist schon auf jeden Fall ein großer Vorteil.
Ja, stimmt, klar.
Was ist Ihr wichtigster Rat für ältere Menschen im Umgang mit Medikamenten oder auch für deren Angehörige, die den älteren Menschen unterstützen?
Auch wenn ich mir da vielleicht und unseren Kollegen vielleicht einen Tick weit ein Eigentor schieße, weil es häufig Diskussionen bedarf. Soweit es eben geht, mündiger Patient sein, seinen Arzt fragen, warum nehme ich das, warum nehme ich das, warum nehme ich das, dass man genau darüber spricht. Das bedingt natürlich, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzen kann und diese Fragen auch stellen kann, aber sonst vielleicht auch der Angehörige. Weil das ist ganz wichtig, das verstärkt eben auch das, die Einnahme-Compliance, wie vorhin gesagt, dass auch die Medikamente genommen werden, weil man genau weiß, wann man für was nimmt. Wenn ich immer so 20 Medikamente vorgesetzt bekomme und weiß überhaupt nicht, was da drin ist und was los ist, dann nehme ich die vielleicht relativ regelmäßig, nicht immer, aber ich habe keine Ahnung, was da bei mir passiert. Deswegen ist das der oberste Rat von vielen Ratschlägen, die wir heute schon besprochen haben, dass man sich damit, soweit es geht, auseinandersetzt. Und dafür sind wir da und ansprechbar, dass wir das in den Visiten besprechen müssen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Vielen Dank.
Ja, das war es tatsächlich schon. Ich glaube, einige unserer Zuhörer konnten auch einiges mitnehmen und haben auch Insider-Tipps, aber Tipps bekommen, wie zum Beispiel mit der Einnahme nicht von Milch- und Grapefruit-Saft, was ich wohl noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Also da merkt man, was für eine Expertise sie haben und dass sie uns heute da auch mitgenommen haben. Also vielen Dank für den offenen, informativen Austausch heute mal wieder mit Ihnen zum zweiten Mal und ich denke, alle guten Dinge sind drei. Also bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Braun. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema.
Ja,
danke schön.
Älter werden in Lübeck. Interessante Themen, nicht nur für die ältere Generation der Hansestadt. Redaktion Jan Hecht und Frank Kruse. Bereich Soziale Sicherung der Stadt Lübeck. Verantwortlich für den Inhalt Frank Kruse.